lieben Freunde. Der Satan ist ein furchtbarer Feind. Er ist ein böser Mann, der Menschen bezaubern kann, auch im Gottesdienst, dass sie hören und doch nicht hören, dass sie sehen und doch nicht sehen und die Stimme Gottes nicht vernehmen. Aber einst in der Hölle wird es uns gereuen, wenn wir seine Stimme nicht vernommen haben. Wenn Gott etwas sagt, dann meint er das. Er ist kein Mensch, dass er lügt. Er macht auch keine Witze. Wir wissen nicht von einem Witz. Des Herrn. Wir sagen vieles, was wir nicht meinen. Sehr oft meinen wir es trotzdem und ist eine Spur davon in unserem Leben. Aber Gott, was er sagt, das meint er. Und wer dem, der dazu tut oder davon nimmt, der bringt den Fluch Gottes über sein eigen Leben. Nun möchte ich ein Wort lesen aus dem Jesaja-Buch, Kapitel 59. Siehe, vom ersten Vers, des Herrn Hand ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könne. Seine Ohren sind nicht hart geworden, dass er nicht höre, sondern eure Untugenden scheiden euch und euren Gott voneinander. Und eure Sünden verbergen das Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Denn eure Hände sind mit Blut befleckt, eure Finger mit Untugend. Eure Lippen reden Falsches, eure Zunge dichtet Unrechtes. Dieses Wort beginnt mit einem Siehe. Und Siehe bedeutet, schau her, öffne die Augen, schlafe jetzt nicht und träume nicht. Da ist etwas, was der liebe Gott uns zeigen will, dass wir nicht bewusst sind. Und was wir nicht sehen. Und darum sagt der Herr, siehe, vor dem er dieses Wort spricht, sagt er der Menschheit, siehe. Sehr oft werde ich gefragt, überall in der Welt, warum ist es, dass wir keine Erweckung haben, hier in Europa und an anderen Orten? Müssen wir uns damit zufrieden begeben, dass Gott nicht wirkt hier unter uns? Oder gibt es, dass Gott in seinem ewigen Plan und Ratschluss besondere Zeiten bestimmt hat, dass hier in Deutschland die Zeit der Erweckung nun vorübergegangen ist und dass nun in Afrika und so weiter, dass das nun ihre Gnadenzeit ist? Und dass Gott heute nicht mehr wirken braucht. Und dass er nur bei den Dummen und Analphabeten, die nicht lesen können, dass er sich dort mächtig erweist. Das nenne ich solches dummes Zeug geistliche Verrücktheit. Das ist Unsinn und das ist Blödsinn bei den Christen. Das sind nicht nur die Analphabeten und Ungelehrten, die den Herrn brauchen. Wenn es ein Volk gibt, dann sind es die Gelehrten, die Gott brauchen. Und die es nötig haben, dass Gott sich ihnen offenbart. Sehr oft sagen Menschen, fragen Sie, ein Mitarbeiter Billy Graham fragte mich, sag mir mal, als wir in Berlin unsere Konferenz haben, warum ist Erweckung nicht ausgebrochen? Das war sozusagen an der Tür bei, als ob es geschehen wollte. Es brach aber nicht durch. Viele Prediger sagen, hier in Europa ist es wie eine Decke über uns, durch die man nicht hindurchstoßen kann. Was ist das? Was ist dieses, das im Wege steht? Warum kann Gott bei uns nicht so wirken? Warum kann das in meinem Leben nicht geschehen? Die Antwort haben wir in der Bibel, brauchen nicht einmal danach zu suchen. Brauchen auch nicht zu raten, ist es dieses oder das. Jesaja 59 sagt uns ganz einfach, siehe, des Herrn Hand ist nicht zu kurz. Auch in ihrem Haus, in ihrem Leben, in ihrer Gemeinde und in ihrem Lande. Dass er nicht helfen könne. Seine Ohren sind nicht hart geworden, dass er nicht höre. Sondern, nun kommt es, möge der Herr schenken, dass unsere Augen aufgehen. Auch die Augen unseres Sinnes und Verstandes und des Herzens. Siehe, eure Untugenden, eure Sünden scheiden euch von eurem Gott, sodass er sein Angesicht vor euch verbirgt und eure Gebete nicht erhört. Da liegt der Knoten. Als ich Kind war, habe ich immer gesagt, Herr, das ist doch ungerecht. Warum ist es, dass zu deiner irdischen Zeit die Menschen, die in der Generation gelebt haben, in der Zeit, solch ein Vorrecht hatten, das wir nicht haben, dass du in ihrer Mitte sein konntest. Die konnten zu dir kommen mit ihren Problemen. Die konnten dir zu dir kommen in ihre Not. Die kamen mit ihren Fragen und wie wunderbar war das, Herr, dass du in ihrer Mitte warst. Und nach deinem Tod waren die Apostel dort. Und wie wunderbar ist die Apostelgeschichte nicht. Wie wunderbar war es in der Urzeit. Wie herrlich. Ja, aber Herr, wir haben nicht solches Vorrecht. Das sagte ich als Kind und meinte immer, dass Gott ungerecht ist. Heute wage ich es zu sagen. Ich freue mich, dass ich nicht in der Zeit gelebt habe, sondern in dieser Zeit. Heute sage ich, das Vorrecht der Apostel ist nicht so groß wie das Vorrecht, das wir haben. Und wehe dem, der durch diese Welt geht und das nicht erfasst. Der Herr Jesus sagte, wahrlich, dieses gewisslich wahr, sagte, das brauchte er nicht mit einem Eid zu bezeugen, denn er ist der wahrhaftige Zeuge. Und wenn er das schlicht und einfach sagt, dann ist das genug, dann gilt das für Zeit und Ewigkeit. Und wenn die ganze Welt sich auf den Kopf stellt, was Jesus sagt, das gilt. Das brauche ich nicht mit einem Eid zu befestigen und zu sagen, wahrlich. Er sagt, die Werke, die ich tue, wer an mich glaubt, wird die auch tun und noch größere, denn ich gehe zum Vater. Also, für unsere Zeit ist noch Größeres im Plane Gottes, als der Herr Jesus auf Erden war. Und er sagt, wer an mich glaubt, wenn der Herr Jesus, er alleine, die ganze Welt in Bewegung gebracht hat, wie viel mehr wir, die wir an ihn glauben. Wenn der Herr Jesus sagt, noch viel Größeres wird geschehen im Leben des, der an ihn glaubt. Und ganz gewiss ist da nicht nur eine, der an ihn glaubt heute. Sind da nicht mehr, ist hier nicht mehr als eine. Was ist aus uns geworden, die wir uns Gläubige nennen? Wo leben wir? Wo sind wir? Was ist mit uns geschehen? Nun sagt der Herr, eines sollen wir wissen, dass es nicht bei ihm liegt. Sein Arm ist nicht kurz geworden. Sein Ohr ist auch nicht taub geworden, hart, er ist nicht schwerhörig. Aber, dass es so aussieht, wie es aussieht unter uns, ist, weil unsere Sünden uns von Gott scheiden. Bei uns, kurz nach dem Beginn der Erweckung, geschah etwas. Da kam ein junger Theologe in den Gottesdienst. Er war auf der Bibelschule, Seminar, studierte Theologie. Sein Lebensziel war, um Prediger zu werden. Er wollte das Evangelium verkündigen. Er war natürlich sehr arm, die Eltern waren arm und er musste sich durchschlagen, arbeiten, sein Studium zu bezahlen. Es gelang ihm aber. Aber als er denn auf dem Seminar war, einige Jahre lang und studierte, da geschah etwas. Er verliebte sich in ein Mädchen. Und dann tat er etwas, was keine tun sollte. Er fasste dieses Mädchen an der Hand und küsste sie. Und das wurde immer inniger und intimer. Bis sie ein Baby von ihm erwartete. Nun möchte ich gleich sagen, dass in diesen 14 Jahren der Erweckung, sie haben junge Leute gesehen, auch ein kleines Kind. Die Mitarbeiter, die sagten, wir müssen auch ein Kind mitnehmen. Als Zeugnis von dem, was Gott unter uns tut. Wir erleben immer wieder, dass der Herr Jesus die Kinder gebraucht und dass viele durch die zum Glauben kommen. Der Herr Jesus offenbart sich den Kindern. Die sehen ihn, die hören seine Stimme. Die leben für ihn. Kleine Kinder, zweijährige Kinder, dreijährige Kinder, vierjährige Kinder. Die reden Sachen, die manche Erwachsene noch nie erfasst haben. Ein vierjähriger Junge hat Vorträge gehalten, geredet. Und dann kam der Geist Gottes über die Menschen. Und die bekehrten sich, die konnten nicht mehr länger im Gottesdienst bleiben. Vorm Schluchzen und laut weinen mussten sie den Raum verlassen und weinten draußen bitterlich und bekehrten sich in Staub und Asche. Der Herr Jesus hat ja gesagt in den letzten Zeiten durch sein Heiligwort, sagt Gott, in den letzten Tagen werde ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch und eure Söhne und Töchter. Das ist das erste Zeichen, was geschehen wird. Wenn der Geist Gottes wirkt, wird die Jugend erfasst. Wenn Gott wirkt, dann erkennen wir es daran, dass wir unsere Jungs und unsere Mädels vom Geiste Gottes erfasst werden. Aber wenn der Teufel kommt, dann beginnt er genau da. Es wird ihre Jugend sein, die sie in die Hölle bringt. Und ich möchte auch hier sagen, ihr jungen Leute, eure Väter und Vorfahren, viele eurer Vorfahren sind in Deutschland umgekommen, in den Gefängnis um Jesu Willen. Und wehe euch, wenn ihr den Weg eurer Väter verlasst, eure Hölle wird schlimmer sein als die Hölle der Heiden und der Gottlosen. Wehe den Menschen, der Christ, der lauert und es nicht so ernst nimmt, wie die Vorfahren das getan haben. Und der Welt Freund werden und dadurch lau. Bei uns in Südafrika werden die jungen Leute erfasst vom Geiste Gottes und leben für ihn. Wir müssen natürlich immer wachen, weil die jungen Menschen sind die ersten, wo der Teufel hineingeht und die sich am leichtesten vom Teufel gebrauchen lassen und sich der Welt gleichstellen. Darum muss man da immer auf der Hut sein. Und ich, durch die Gnade Gottes, traue keinen Menschen, der seine Braut vor der Hochzeit ihre Hand gehalten hat. und sie geküsst hat. Das ist Sünde. Die Bibel sagt, fliehet die Lüste der Jugend. Und wenn man die Hand des Mädchens hält und sie küsst und an sich drückt, flieht man nicht, sondern tut das Gegenteil und facht die Lüste des Fleisches an. Und darum in der Erweckung können wir solche Menschen nicht gebrauchen. Und nicht nur wir, sondern der liebe Gott kann nicht. Das haben wir über den 14 Jahren der Erweckung gebraucht. Der Herr kann einen jungen Menschen gebrauchen, dass Tausende zum Glauben kommen. Sobald er Mädchen im Kopf hat, ist er ein unbräuchliches Gefäß für Gott. Der Heilige Geist kann ihn nicht gebrauchen. Das Mädchen kann ein brennendes Herz sein und Tausende zum Herrn führen. Solche jungen Menschen haben wir. Wir können von dem zeugen, dass Tausende Menschen in einer Woche sich bekehren. Und oft nicht in einer Woche, sondern an einem Tag. Das sind aber junge Leute, die ein brennendes Herz haben für den Herrn Jesus und nicht umhergetrieben werden von den Lüsten des Fleisches. Ihr Herz ist bei dem Herrn Jesus. Und nicht in der Welt und nicht bei den Jungs und bei den Mädchen. Der Herr Jesus ist die erste Liebe. Und wenn sie heiraten, heiraten sie, weil sie es spüren und fühlen, dass das der Wille Gottes ist und dass Gott sie zusammenbringt. Und wenn er sie zusammengebracht haben, dann halten sie sich rein bis zum Tage der Hochzeit. Das erste Mal, als ich die Hand meiner Frau gehalten habe, war nach der Hochzeit, vor dem Nie. Da sagen die jungen Menschen in Afrika, wenn wir vor dem Altar Gottes stehen, wollen wir in einem weißen Kleid und Gewand stehen, das fleckenlos ist. Es ist aber Heuchelei, wenn das Ehepaar dort im weißen Gewand steht und sie sind nicht fleckenlos, untadelig, ohne Runzeln. Können wir doch nicht erwarten, dass Gott solch eine Ehe segnet und dass die glücklich ist. Solche Ehen erleiden Schiffbruch. Ich suche noch nach einem Mädchen, die vor der Ehe nicht rein war und nach der Ehe rein wird. Was sie vor dem getan haben, wenn sie nach dem tun und im schlimmeren Maße. Und denken Sie daran, dass Gott sagt, wer eine Frau ansieht, ihre zu begehren, der hat schon die Ehe gebrochen. Und ein Ehebrecher kommt nicht ins Reich Gottes. Das sagt meine Bibel. Ich weiß nicht, was Ihre Bibel sagt. Das ist der Standard Gottes. Und wenn es je eine Zeit gegeben hat, wo die Menschen nach der Bibel leben sollen, dann ist es heute. Die Bibel, die gilt für uns heute, auch hier in Europa. Ein Prediger sagte mir vor vielen Jahren, als ich hier in Europa predigte, sagte Erlo, du musst nicht so predigen hier in Europa. Das könnt ihr, die ihr im Dschungel, im Busch Afrikas seid, wo ihr keine Zeitungen habt und wo ihr keine Radios habt. Und wenn wir Radios haben, dann werfen wir sie ins Feuer. Ich spreche nicht vom Fernsehen, von Radios. Die Christen sagen, wir wollen mit der himmlischen Sendungsstation eins sein, nicht mit dem irdischen. Unsere Zeitung ist die Bibel. Unser Leben gehört dem Herrn Jesus. Auch unsere Augen und unsere Hände, unser alles soll heilig dem Herrn sein. Nur für ihn. Gott ist ein Gott des Extremismus. Er ist extrem. Er will alles und er will nichts. Halbheit, Lauheit ist ihm ein Gräuel. Der Herr Jesus sagt, wenn es eines gibt, das ihm krank macht und was er hasst, dann ist es ein Mensch, der in ihm ist, aber lau. Er sagt, Liebe, ein gottloser Heide, der kalt ist, der nichts von Gott weiß, als eine, der mit der einen Hand den Herrn hält, an dem Herrn hält und mit der anderen an der Welt. etwas vom kalten Wasser und vom heißen Wasser gemischt, dann ist es lau. Warum ist das dem Herrn Jesus solch ein Gräuel? Warum? Er sagt, den werde ich ausspeien aus meinem Munde. Und nicht nur aus dem Munde. Einige sagen, ja, der war nur im Mund, der war nicht tief im Herrn. In der Bibel heißt es tief innen. Und der Herr Jesus sagt, ich werde den erbrechen wie eine, der erbricht. Das ist das Ende eines Menschen, der in Christus ist, aber lau. Das sollte uns erschüttern, wenn der Herr Jesus kein Lügner ist. Und ich weiß nicht, ob die Christen in Deutschland das verstehen und das vernehmen. Ob sie die Sprache nicht hören können. Und wehe der Jugend, die lau ist und dem Herrn Jesus nicht dient, mit ganzem Herzen. Und dieser junge Mann, dort auf dem Seminar, als theologischer Student, wollte Prediger werden, verliebte sich ein Mädchen und lebte nicht dementsprechend. Er nahte sich zu dem Mädchen. Sie hielten sich an der Hand. Und dann betasteten sie sich und küssten sich. Taten das, was nur Eheleute nach dem Altar, wenn sie eins sind, tun sollten. Einige Menschen sagten, ach, ihr seid 100 Jahre zurück. Ich bin nicht 100 Jahre zurück, aber 2000. Ich bin da, wo Jesus war. Ich bin aber moderner als der Modernste. Die Bibel gilt auch für morgen und auch für heute. Und das ist das einzige Buch. Und wer nicht dementsprechend lebt, wird zum Hohn und Spott der Hölle. Der Teufel hat ja den besten Film. Er schaut die Christen an. Und die werden zum Spott und Hohn der Christen. Und so wurde dieser junge Mann. Der junge Mann sagte seinem Mädchen, du, sag es keinem, wir verdecken das. Aber die Bibel im Lukas 12 sagt, da ist nichts bedeckt, was nicht ans Licht kommen wird. Da ist nichts verborgen, was nicht offenbart wird. Sogar das, was wir uns einander geflüstert haben, in das Ohr hinein, in unseren Kämmerlein. Das wird vom Hause oben auf den Dächern ausposaunt werden. Darum sagt der Herr Jesus, fürchtet euch nicht vor den Menschen und wenn sie euch gleich den Leib töten können, danach aber nichts tun können. Er sagt, ich werde euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nachdem er euch umgebracht hat, euch in die Hölle werfen kann. Fürchtet den, der das Verborgene ans Licht bringen kann. Und dann sagt er zu seinen Jüngern am allermeisten, hütet euch vor dem Sauerteich der Pharisäer. Und die Pharisäer gibt es heute noch. Das sind Menschen, die die Wahrheit mit ihren Lippen sagen, aber mit dem Leben nicht damit übereinstimmen. Die Wahrheit wissen und kennen, die Bibel in der Hand haben und sich Gotteskinder nennen. Aber dessen Leben nicht rein, laute, saube, Licht und Salz ist für die ganze Welt. Das sind Pharisäer. Und der Herr sagt, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Er sagt nicht der Kommunisten, sondern der Pharisäer. Und ich wage es euch zu sagen, die Kommunisten in Russland waren euch keine Gefahr wie die Christen in Europa. Wer ein Ohr hat zu hören, der höre. Und das wird euren Untergang sein. Es sei denn, dass ihr wieder das Wort Gottes als Maßstab habt und dementsprechend lebt und sagen, das gilt für uns. Das ist unsere Mode und nicht Paris, wo es grimmelt und wimmelt von bösen Geistern und Dämonen und spiritistischen Sachen. Dass Menschen sich nach der Welt stellen und richten und sagen, so muss es sein. Oh, ich weiß, vor vielen Jahren, da trugen die Frauen bei uns ganz kurze Kleider. Ich sagte, warum so kurz? Dann sagten sie, ja, wir können doch nicht anders, so wird es gemacht. Habe ich gesagt, gut, dann wollen wir mal sehen, wie das ausartet. Nun sehe ich dieselben Menschen heute mit langen Kleidern. Ich sage aber, warum zieht ihr denn keine kurze Kleider an? Ihr habt doch damals gesagt, es sieht so schändlich aus, lange Kleider. Nun seid ihr die Ersten, die das tun. Ja, einige Menschen haben die Welt zum Vorbild und sind der Welt so nahe. Lieben Freunde, wer Weltfreund sein will, ist Gottes Feind. Weltfreundschaft ist Gottes Feindschaft. Wir sind die Feinde Gottes, wenn wir mit der Welt liebäugeln. Die Welt soll uns nicht zeigen, wie das gemacht wird. Wir sollen Licht sein für die Welt. Wir wollen der Welt ein Vorbild sein. Und die Welt soll es von uns lernen, wie sich's geziemt zu wandeln. Wir sollen Salz und Licht sein für die Welt. Wir sollen das Vorbild sein. Wir sollen der Welt sagen, schaut auf uns, so wird es gemacht. Dies ist der Weg Gottes für uns. Aber leider lassen wir uns nicht von dem Heiligen Geist führen, sondern von den Geistern dieser Welt. Und vieles von denen, sie wissen ja auch, dass sogar viele Lieder, vor dem sie hinausgehen in die Welt, dem Satan geweiht werden. Und dann werden sie gesungen. Wir sollten unser Leben und unsere Leibe als Opfer bringen für den lebendigen Gott. Und wir sind der Tempel Gottes. Wenn wir uns bekleiden, dann bekleiden wir den Tempel Gottes. Gottes Haus, wo Gott ist. Und leider ist der Tempel Gottes zu einem Schweinestall und Hurenhaus geworden, wo die Lüste des Fleisches regieren. Und das darf nicht sein. So war es bei diesem jungen Theologen. Zurück zu ihm. Da sagte seine Mädchen, du, bedecke das, sag keinem. Das können die Christen ja sehr gut. Wenn es Menschen gibt, die unehrlich und unwahr sein können, sind es die Christen. Hier sind verschiedene Menschen. Die eine war eine Zauberin, als sie zum Glauben kommt. Die wollte nicht zum Glauben kommen. Denn die Heiden sagen, die Christen sind ein schmutziges Volk. Das ist ein Hurenvolk. Das sind schlechte Leute. Die Kinder sind den Eltern ungehorsam. Sie wollen auch nicht in die Schule hinein. Sie sagen, nein, dadurch werden unsere Kinder verdorben. Das ist schlimm, wie die Gelehrten sind. Wollen auch nicht in die Gottesdienste hinein. Sie sagen, die Christen sind der Untergang unseres Volkes. So wird der Name Jesu Christi gelästet unter den Heiden. Schlimm ist es, wenn man sich Christ nennt, aber nicht dementsprechend lebt. Nach einigen Tagen war der Rektor des Seminars dort und ließ diesen jungen Mann kommen und sagte, du junger Mann, sag mir mal, stimmt dieses, was ich gehört habe? Ja, was haben Sie denn gehört? Ja, dass Sie eine Freundin haben. Und dass die Freundin ein Baby erwartet von ihm. Gott sei Dank, dass das ein gläubiger Rektor war. Und der hat gesagt, solches wird hier nicht geduldet. Dann kannst du deinen Kopf verpacken und gehen. Solche Prediger bilden wir nicht aus. Da war es, als ob seine ganze Welt zusammenbrach. Da musste seinen Kopf wie ein Koffer wie einen Betrunkenen packen. Seine Sachen und dann lief er davon. Was jetzt? Sein Lebensstil war dahin. Was wird jetzt aus der Zukunft? Ja, ohne Arbeiten kann man nicht leben. Hier in Deutschland ja, aber nicht bei uns in Afrika. Hier kriegt man ja auch bezahlt, wenn man nicht arbeitet. Und er suchte sich Arbeit und konnte keine Arbeit finden. Schließlich kam er nach einem Platz, da bekam er Arbeit. Aber wie es manchmal geht, geht alles verkehrt. Alles ging verkehrt. Nichts wollte ihm gelingen. Und da musste er den Arbeitsplatz verlassen. Was nun? Er musste ja leben. Da ging er zu einem christlichen Freund und borgte Geld bei ihm und sagte, kannst du mir nicht Geld borgen, leihen? Ich bezahle es dir wieder zurück. Die Zeit, den Monat, den Tag, kriegst du dein Geld wieder. Er bekam aber keine Arbeit. Und da hat er das Geld aufgebraucht, als die Zeit anbrach. Und dieser Mann drückte ihn nun und sagte, du hast mir gesagt, du wirst das Geld zurückzahlen. Ich will das Geld haben. Nun musste er Geld von einem anderen leihen und borgen, um die Schuld zu decken. Und so ging er immer tiefer in die Schuld hinein. Und die Eltern, das Mädchen, die hassten ihn natürlich, dass er solche Schande über sie brachte. Bei uns ist es ja noch nicht so weit mit der Tablette und mit der Pille. Einmal, als ich hier nach Europa kam, da hatte ein Professor übers Fernsehen gesprochen mit 6 jungen Mädels, 16 Jahre alt. Und dann hat er sie gefragt, ich habe das nicht selbst gesehen, das haben sie mir erzählt, bei denen ich wohnte, dass jetzt vor dem, ihr kam zu einem Professor mit 6 jungen Mädchen aus Fernsehen und dann fragte er jedes Mädchen, hast du schon Umgang gehabt, sexuellen Umgang mit einem Jungen? Und jedes Mädchen sagte ja, 16 Jahre alt. Es ist doch schwer schon hier in Deutschland, dass ein junges Mädchen reinbleibt. Und dann sagte dieser Professor zu ihnen, schämt euch das nicht. Das ist ganz normal. Seht nur zu, dass ihr die Pille gebraucht, die Tablette, dass keine ungewünschten Kreaturen in dieser Welt kommen. Ja, die Heiden, sie sagen, wir können das nicht verstehen. Sie schütteln den Kopf. Sie sagen, wir Heiden, wir werden Christen und die Christen werden Heiden. Wir ziehen uns an und die Christen ziehen sich aus. Die ganze Sache ist verdreht. Kann man nicht fassen. Und dann sagten die Eltern, du hast diese Schandtat über uns gebracht. Unseren Familiennamen und unsere Familie in Dreck gezogen. Wie konntest du sowas tun? Und die können nicht heiraten, ohne dass sie ihre Frauen kaufen. Und da müssen sie jahrelang für arbeiten. So wie in der Bibel. Der Jakob, der 7 Jahre lang arbeiten musste für eine Frau. So ist es auch bei denen. Ja, was nun? Schließlich wusste er nicht ein noch aus. Und sagte, es ist nur ein Ausweg jetzt, dass ich ein Ende mache mit meinem Leben. Selbstmord ist der einzige Ausweg. Und dann überlegte er sich, wie er das am besten machen konnte. Am leichtsten ein Ende und Schluss mit diesem Leben. Aber Gott in seine Liebe und Treue erbarmte sich seine. Und als er an einem Ort kam, wo Erweckungsluft wehte, da hörte er einen Gesang. Solches Singen hatte er noch nie vor dem gehört. Er konnte nicht weitergehen, er drehte sich um und ging näher, wo der Gesang herkam. Und da fand er in einem alten Gebäude, sehr oft bei uns in Afrika ist das so, dass wir einfach im offenen oder im alten Gebäude, dieses Gebäude ist ganz modern für uns. Die Erweckung, ja, wo die ausgebrochen ist und begonnen hat, wo der Herr den Himmel zerriss und herabfuhr und in unserer Mitte war, das war ein alter Kuhstall. Und der war so voller Kuhmist, dass ich zum Gefängnis musste und hatte keinen Menschen und habe einige Gefangene geholt, dass sie den Mist hinausholten aus dem Gebäude. Aber ich erkannte nicht, was der Herr mir dadurch zeigte. Er sagte, Elo, nicht nur den Mist aus dem Gebäude, sondern auch den Mist aus deinem Leben. Es gibt keine Erweckung, vor dem der ganze Mist aus ihrem Leben beseitigt ist. Muss heraus. Der ganze Mist von Jugend an. Gott bleibt nicht in einem Schweinestall. Und der bleibt nicht im Kuhmist. Und leider ist der Mist nicht nur ein Kuhmist, sondern ein Satansmist. Das ist, was Sünde ist. Und das muss weggeräumt werden. Sonst kann Gott sich in seine Herrlichkeit nicht dort offenbaren. Unmöglich. Ich habe vor dem gesagt, das ist Blödsinn. Das ist Heuchelei. Ein frommes Wortenspiel. Dies sind Tatsachen, die wir klar ins Auge schauen müssen. Und Gehorsam leisten. Dieser Mann sagt, als er in die Versammlung hineinging, war da nicht eine große Schar. Er setzte sich aber zu denen und hörte das Wort Gottes. Der Prediger war ein junger Mann, der kurz vor dem zum Glauben kam. Als bei der Wortverkündigung fühlte dieser Mann seltsamerweise, der Herr Gott kann mir helfen. Er ging zu diesem jungen Prediger nach der Botschaft, schüttete sein Herz aus, sagte ihm die ganze Lage und sagt, so sieht mein Leben aus. Denkst du, kann Gott mir helfen? Ja, sagte dieser junge Mann, leider weiß ich nicht, was zu sagen. Ich bin so unerfahren. Aber ich weiß von einem Mann, circa 40, 50 Kilometer von hier entfernt, gehe zu dem und der kann dir vielleicht helfen. Und dadurch kam dieser junge Mann zu mir. Er kam spät abends. Ich war schon im Bett. Da klopfte es an meine Tür, sagte herein, und da kam dieser junge Mann, den ich zum ersten Mal in meinem Leben traf, dieser junge theologische Student. Er setzte sich, entschuldigte sich, dass er zur Unzeit kam. Ich dachte, gut, was hast du denn auf dem Herzen? Er sagte, ich bin am Ende, und sagte mir die ganze Geschichte. Als er sprach und während er sprach, zerbrach mein Herz, ein feiner junger Mann. Oh, wie der Teufel alles schänden kann. Ich sagte ihm, ja, ich möchte dir gerne helfen. Ich weiß aber nicht wie. Ich habe kein Geld, dir Geld zu geben, dass du heiraten kannst. Ich weiß auch nicht, was zu sagen. Ich betete im Herzen und sagte, Herr, sag mir, was soll ich diesem Mann sagen? Und der Herr, der schwieg. Ich betete wiederum im Herzen, Herr, was sagst du mir? Was kann ich diesem Mann sagen? Ich will doch nicht einfach reden, irgendein dummes Zeug, sondern ihm nur das sagen, was du mir sagst. Und da fühlte ich nur, dass ich mit ihm beten sollte. Wir gingen auf die Knie und beteten und sagten, Herr Jesus, du sagst uns, wir sollen zu dir kommen, wir, die wir mühselig und beladen sind, und unsere ganzen Lasten und Sorgen auf dich werfen. Und das tun wir nun. Ich weiß nicht, was zu sagen, Herr Jesus. Ich bitte dich aber, greife du ein und löse dieses Problem. Nach dem Gebet zeigte ich ihm, wo er schlafen konnte. Und dann ging er zu Bett. Am nächsten Morgen, 4 Uhr, vor Sonnenaufgang, klopfte es wieder an meine Tür. Herein, wer war das? Dieser junge Mann. Er entschuldigte sich wiederum, dass er so früh gekommen ist, sagt aber, etwas Seltsames ist geschehen. Er sagt, ich glaube, ich habe den Schlüssel, das Geheimnis gefunden. Vielleicht wirst du darüber lachen, sagte er zu mir. Ich hatte aber einen Traum. Ja, vor dem predigte ich, wenn ein Mensch von einem Traum sprach oder einer Vision, dann sagte ich, sag mir mal, hast du zu viele Bananen gegessen und Bratkartoffeln zum Abendessen? Darum träumst du wohl. Oder das ist irgendetwas aus dem Unterbewusstsein. Aber ich sage, nein, lachen werde ich nicht. Sage mir, wir sollen ja alles prüfen. Sage mir mal, was du geträumt hast. Er sagt, weißt du, dass ich nicht mehr schlafen konnte, die ganzen Nächte hindurch. Ich fand keine Ruhe mehr. Aber seltsamerweise, nachdem wir zusammen gebetet hatten letzte Nacht, war es, als ein tiefer Friede über mich kam und die Last hinweg war. Kaum hatte ich meinen Kopf auf das Kissen gelegt, da schlief ich schon. Und da hatte ich einen Traum, der aber nicht wie ein Traum ist. Es ist etwas so Lebendiges und Wirkliches, als ob das wirklich geschehen ist. Er sagt, ich ging in einer einsamen, verlassenen Welt, als ob ich der einzige Mensch bin in dieser Welt. Trotzdem, da andere Menschen waren, aber keiner verstand mich. Keiner konnte mir helfen. Und er sagt, diesen Fußweg, den ich ginge, der ging bergauf, bergab, hin und her. Oh, war so wetterwendisch. Und dann fühlte ich gut, dann war ich belastet. Dann lachte ich und dann weinte ich und war dann bedrückt. Oh, es war so schlimm. Ich hatte fast einen Nervenzusammenbruch, solche Depressionen. Und mein Leben hatte kein Ziel. Und da rief ich im Herzen und sagte, oh Gott, wenn auch kein Mensch ist in dieser Welt, der mir helfen kann, aber du kannst mir helfen. Und er sagt plötzlich, als er so zu dem Herrn schrie, stand er vor einer großen Steinmauer. Die ragte so hoch, dass da niemand hinübersteigen konnte. Eine seltsame Weise war da keine Tür in dieser Mauer. Dieser Fußweg, der lief mitten in diese Mauer hinein, aber kein Zeichen, dass da je ein Loch oder eine Tür war. Und auch nicht, dass sie später vielleicht zugemauert ist, sondern das war von Anfang an einfach hindurch gemauert. Und er sagte sich, ja, aber dieser Weg, wie kann der einfach in diese Mauer hineinführen? Er sagte sich, könnte es sein, dass die Menschen darüber kletterten? Nein, die ist zu hoch. Vielleicht liefen die umherum, aber da ist ja keine Spur nach links. Und die Mauer, die reichte so weit, dass man das Ende nicht davon nicht sehen konnte. Dann schaute er rechts und das Gleiche. Und das stand er und schaute diese Mauer an und sagt, was bedeutet dies wohl? Und da sagte eine Stimme im Traum, du, siehst du diese Mauer? Er sagt, ja. Er sagt, was bedeutet die? Sagte, ich weiß nicht. Da sagt die Stimme ihm, die Mauer hast du gebaut. Jeden Stein hast du dorthin getan und hingelegt. Er sagt, nein, das habe ich nicht getan, ich bin doch kein Maurer. Und ich kann mir auch nicht entsinnen, dass ich je hier an dieser Mauer gebaut habe. Da sagt die Stimme wiederum, jeden Stein, der in dieser Mauer ist, hast du dorthin gelegt. Er sagt aber, wie? Er sagt, schau mal her, jeder Stein ist eine Sünde, die du getan hast und begangen hast in deinem Leben. Von Kindheit auf, als du den Zucker genascht hast, als du gelogen hast, als die Mutter dich fragte, hast du gelogen, als du geraucht hast, die erste Zigarette war schon ein Stein und so weiter. So hast du die Mauer gebaut bis heute. Und da war es ihm klar. Und da dachte er an eine seiner großen Sünden. Und solch eine Reue kam über ihn. Und er sagte, Herr, sein Herz zerbrach. Ich kann es selbst nicht verstehen. Wie konnte ich so sündigen? Wie konnte ich bloß so etwas tun? Und als er die Sünde bekannte, war es, als ob eine Faust oder ein Hammer an der anderen Seite diesen Fels schlug. Und da fiel er hinab und wich in den Abgrund. Als er vor dieser Mauer stand, das habe ich vergessen zu sagen, da war es ihm, als ob der liebe Gott an der anderen Seite der Mauer war und er an die Seite. Dann betete, aber sein Gebet drang nicht durch diese Mauer. Und dann war es, als ob der liebe Gott ihm etwas sagen wollte, er konnte es aber nicht verstehen. Und da plötzlich war nun eine Höhle, ein Loch in dieser Mauer. Da kam ihm noch eine Sünde im Sinn. Da bekannte er auch die Sünde. Und da wurde noch ein Felsen, ein Stein aus dieser Mauer geschlagen, gestoßen. Und da war das Loch noch größer. Und da erwachte er. Und er sagt, weißt du, nach dem Traum war es wie ein Film. Mein ganzes Leben, das lief vor meinen Augen ab. So wie ein Mensch, der ersäuft. Im letzten Augenblick kommt das ganze Leben vor ihm. Ja, wir werden noch den größten Film sehen. Vor Himmel und Erde, wenn unser ganzes Leben sich abspielt. Vor Himmel und Erde. Wir verstecken und verdecken unsere Sünden, aber eines Tages kommen sie ans Tageslicht vor aller Welt und vor dem Richterstuhl. Und da ist nichts verborgen, was nicht an das Licht kommen wird. Und er sagt, als sein ganzes Leben vorüberging, dann nahm er seine Stante auf, ging zu seinem Koffer, nahm seinen Schreibbogen und seine Feder und da schrieb er alle Sünden nieder. Und da konnte er nicht länger warten als 4 Uhr, da kam er zu mir und sagt, schau mal her, dies hat der Herr mir alles gezeigt. Siehst du meine Sünden? So sieht mein Leben aus. Als ich das hörte, ich sagte, du, das habe ich nicht auf der Bibelschule gelernt. Kein Professor, kein Lehrer hat mir das gesagt. Das ist mir, hat keine mich gelehrt. Ich sage, aber ich glaube ganz fest, dass das die Sprache des Heiligen Geistes ist. Dass das Gott ist, der zu dir geredet hat. Und die ganze Bibel öffnete sich und entfaltete sich. In Sprüche heißt es, wer seine Missetat leugnet, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Barmherzigkeit erfahren. Dann sagt die Bibel wieder, Ich las Jesajas 59 im Fuß. Siehe, des Herrn Hand ist nicht zu kurz, sein Ohr ist nicht taub, aber eure Untugenden scheiden euch von eurem Gott. Das ist die Mauer. Er sagt, oh, ich habe mich aufgemacht und bin entschlossen, dass durch die Gnade Gottes ich nicht ruhen werde, bis ich diese ganze Mauer abgebrochen habe. Jeder Stein soll hinweggetan werden, sodass, wenn ich bete, mein Gebet den Herrn erreicht und seinen Arm mich erreichen kann. Dass ich in ihm bleiben kann und dass er in mir bleiben kann. Dass da kein Stein zwischen uns ist. Dass da nichts ist, was mir von meinem Heiland, was mich von meinem Heiland trennt. Und wissen Sie, am nächsten Tag war er wieder da. Und sagt, als ich gestern Abend den Raum verließ, war es, als konnte ich fliegen. Die Menschen kommen mit traurigen Gesichten, langen Gesichten, weinen und schluchzend. Aber wenn sie davon gehen, dann strahlen sie wie die Engel. Da sagte er, es war mir so leicht, als ich wegging. Aber Gott hat mir noch was gesagt. Ich habe gebetet und hat gesagt, hey, ruhe nicht, bis alles bereinigt ist in meinem Leben. Er sagt, der Herr hat mir noch so vieles gezeigt. Und wissen Sie, eine ganze Woche lang, jeden Tag kam er und sagt, bitte verzeih mir, vergib mir. Ich plage dich so, aber ich will nicht ruhen, bis alle Schutt, bis alle Mist hinausgeworfen ist. Und wissen Sie, vor dem die Woche um war, da strahlte sein Gesicht, er war ein veränderter Mann. Da kamen die Menschen durch ihn zum Glauben. Da strömten Ströme lebendigen Wassers aus seinem Leibe. Da war er ein gesegneter Prediger und Seelengewinner. Da sagten die Menschen, der Unterschied in diesem Leben ist so groß, der ist so verändert. Was der hat, wollen wir auch haben. Und da wurde dieser Mensch vielen zum Segen. Vielen, und das war uns eine Botschaft, die Gott uns lehrte, Sünde trennt uns von Gott. Gott ist nicht alt geworden, ihr lieben Deutschen, wie ihr meint. Leider gibt es viele hier in Deutschland, dessen Gott nicht größer ist als ihr kleiner Verstand. Der reicht nicht weit, als ihre Nase reicht. Und dann wird es gesagt, solches gibt es heute nicht mehr. Das ist Spottreiben. Das ist ein Missbrauch des Namens Gottes. Er verändert sich nicht, er ist auch heute noch der gleiche. Aber die Schuld liegt bei uns. Unsere Hände sind nicht rein und unsere Finger, was machen sie nicht alles mit ihren Fingern? Denken Sie mal lieber nach. Und die Bibel sagt, wenn die Männer beten, dann sollen sie heilige Hände emporheben, ohne Zorn. Wo sind die Männer, die nicht zornig werden? Hände ohne Zorn und ohne Bitterkeit gegen ihre Frauen, sodass ihre Gebete nicht verhindert werden. Gott hört nicht das Gebet eines Mannes, wo Bitterkeit im Herzen ist und Groll gegen die Frau und Hände, die beschmutzt sind mit Zorn. Gott duldet das nicht. Und wenn wir sagen, wir heben unsere Hände empor zu unserem himmlischen Vater. Das ist nicht der himmlische Vater, das ist der höllische Vater. Aber wir nennen ihn himmlischer Vater. Gott sagt, solche Gebete werden verhindert. Und ihr lieben Frauen, wenn der Gott das Gebet der Männer nicht erhört, ganz gewisslich wird es auch nicht erhören von Frauen, die unreine Lippen haben und keine reinen Zungen. Darum lasst uns mal schauen. Sind unsere Hände rein und unsere Finger unbefleckt? Reden unsere Zunge kein Falsches? Gott sagt, der Herr Jesus sagt, am Tage des Gerichts werden wir Rechenschaft ablegen müssen für ein jedes unnütze Wort, das wir geredet haben. Jedes unnütze Wort. Jedes Wort, das nicht nütze war im Reiche Gottes. Davon werden wir Rechenschaft ablegen müssen. Wir reden so leicht vom lieben Heiland. Er ist der liebe Heiland. Aber er ist nur lieb zu denen, die bußfertig kommen in Reue und Asche und zerbrochenen Herzens. Die Verstockten und Hartnäckigen, deren wartet nur ein schreckliches Gericht und ein ewiges Feuer. Siehe, sagt der Herr, schaut her, sieht das, ihr Lieben. Die Hand Gottes ist nicht zu kurz. Sein Ohr ist nicht taub. Es sind aber eure Sünden, die euch scheiden von euren Gott, sodass wir nicht gehört werden, dass er sein Angesicht vor uns verbergt. Denn unsere Hände sind befleckt und unsere Finger und unsere Zunge. Wie sieht's bei Ihnen aus? Erlauben Sie mir, sich eine ganz persönliche Frage zu fragen. Vergessen Sie nun von Ihrem Mann, von Ihrer Frau, von Ihren Kindern. Wir weisen ja immer mit dem Finger nach anderen. Aber indem wir so tun, drei Finger weisen zurück und sagen, du bist dreimal so schlimm. Und dass der Mensch so ist, ist vielleicht, weil du so bist. Und Gott, der weiß das und ist des Zeuge. Wie sieht's bei Ihnen aus? Kann Ihr Gebet durchdringen bis zu Gott? Keines zu alt, keines zu jung. Keines zu schwach, keines zu stark. Alle können beten. Aber was nützt es, wenn unser Gebet verhindert wird? Soll ich Ihnen sagen, das Geheimnis meines Lebens ist nicht, Seelen zu gewetten? Kein Wunder täte. Darum geht es mir nicht. Es geht mir nur um eines. Nicht einmal das Predigen. Das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist, Herr Jesus, schenk, dass das Verhältnis mit dir ununterbrochen ist. Kein Stein dazwischen. Und Herr Jesus, wenn da etwas ist, zeig es mir durch deinen Heiligen Geist, dass das weggeräumt werden kann. Dass ich eng mit dir verbunden bin und dass ich eins bin mit dir. Dann ist Gottes Arm nicht zu kurz. Sein Ohr ist nicht taub. Möge das Gott schenken.